HR Info. Politik.
Wer wählt Donald Trump, die AfD oder Marine Le Pen? Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Warum haben Rechtspopulisten solch eine Konjunktur? Woher kommen die vielen Wähler solcher Parteien und Kandidaten? Mein Name ist Christoph Keppeler. Gerade wir als Journalisten haben kürzlich alle sehr, sehr viel darüber geredet, nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Und wir haben überlegt, haben wir nicht die Menschen, die jetzt so wählen, vernachlässigt, sie nicht wahrgenommen, zu wenig über sie berichtet? Leben wir Journalisten in einer Blase gemeinsam mit Politikern, Professoren, Lehrern und anderen Bildungsbürgern, sodass wir gar nicht mehr wissen, was die da unten bewegt? Der Publizist Henrik M. Broder sagte nach der Wahl Donald Trumps zum neuen US-Präsidenten im Sender N24:
Es war eine demokratische Wahl, die aber nicht so verlaufen ist, wie sich einige gewünscht hätten. Und das haben sie eigentlich nach jeder Wahl, dass große Teile der deutschen Kulturelite enttäuscht sind. Erstens, dass sie nicht mitwählen durften und zweitens, dass die dummen Wähler nicht so abgestimmt haben, wie es die deutschen Kultureliten gerne hätten. Ich fürchte, damit werden die leben müssen.
Die Kultureliten, die überheblich mit den dummen, armen Wählern eines Populisten schimpfen und sich als etwas Besseres fühlen. Ja, denken sich wohl die meisten unter uns, irgendwas müssen wir doch da falsch gemacht haben. Lass uns sehen, wie wir das verändern können. Wo finden wir die Abgehängten, die Populisten wählen? Bundeskanzlerin Angela Merkel, die sagte vor einigen Tagen im Interview mit Anne Will im Ersten:
Es geht darum, dass Menschen sich nicht mitgenommen fühlen, also im Grunde ihre Intentionen abgehängt fühlen, den Eindruck haben, um mich kümmert man sich zu wenig, ich komme nicht mit oder ich habe nicht die Chancen, die andere haben, es geht ungerecht zu. Und diese Erkenntnis ist natürlich nicht neu, aber sie ist schon drängender geworden, weil wir zum Beispiel zwischen Stadt und Land in meiner politischen Heimat sehe ich das sehr stark. Die Frage haben, wie weit kann ich teilhaben? Ich habe nicht mal einen Breitbandanschluss. Was sind meine Arbeitsmöglichkeiten? Meine Kinder sind weg, vielleicht in München arbeiten. Und solche Themen gibt es. Wir haben immer Menschen gehabt, die unsere Unterstützung brauchen. Aber es hat sich verändert.
Die CDU wollte solche Menschen in einem Leitantrag für ihren Parteitag vom 5. bis 7. Dezember Modernisierungsverlierer nennen. Jetzt sucht sie lieber doch nach einem anderen Wort dafür. Auf jeden Fall hat man ja das Gefühl, dass viele solcher Menschen sich frustriert bei Facebook oder Twitter äußern. AfD-Unterstützer oder Trump-Fans machen ihrem Frust dort oft deutlich Luft mit Hass auf Flüchtlinge, auf Angela Merkel, auf den Islam. Können wir hier die Wähler der Rechtspopulisten finden und auch herausfinden, was sie antreibt? Vielleicht, damit man weiß, was sich politisch ändern muss, um den sich radikalisierenden Parteien wieder den Boden zu entziehen? Florian Klenk ist Chefredakteur der österreichischen Zeitschrift Falter und mit ihm möchte ich jetzt sprechen. Florian Klenk hat nämlich einen Artikel darüber geschrieben, dass er sich mit einem Menschen getroffen hat, der ihm in einem Hasspost den Tod gewünscht hat und dem ist er danach dann aber tatsächlich von Angesicht zu Angesicht begegnet. Herr Klenk, erzählen Sie uns noch mal kurz, Sie haben kurz vorher selber etwas gepostet und daraufhin kam dann diese etwas seltsame oder brutale Reaktion dieses Mannes. Was hatten Sie da gepostet?
Ja, ich habe etwas, also ich habe so die Angewohnheit, wenn ich mich ein bisschen langweile, dann schicke ich mal einen Tweet mit einem schnellen Gedanken ab. Und ich saß in einem türkischen Restaurant, habe Linsensuppe gegessen und habe auf dem Fernseher gesehen, dass Erdogan gesprochen hat und die Türken haben ihm zugenickt. Und da habe ich getwittert, es wäre doch schön, wenn österreichisches Fernsehen türkische Untertitel hätte, dann müssten die Leute nicht Erdogan-TV schauen. Und diesen zweiten Halbsatz habe ich nicht mitgetweetet und das hat eine unglaubliche so eine Hasswelle ausgelöst im Netz, weil die Freiheitliche Partei mir unterstellt hätte, ich würde jetzt sozusagen auch das österreichische Fernsehen schon türkisch machen wollen.
Das sind Ihre österreichischen Rechtspopulisten, die FPÖ.
Das sind unsere österreichischen Rechtspopulisten, die jetzt auch sich anschicken, die Bundespräsidentschaftswahl zu gewinnen. Und die haben diesen Tweet sozusagen völlig umgedreht, also zu 180 Grad gedreht und aus mir sozusagen ein verharmloser Erdogans gemacht und gesagt, da seht her, dieser dumme Klenk, wieder mal geredeter Quatsch. Er will jetzt also Erdogan-TV machen. Ja? Und ich wollte eigentlich genau das Gegenteil. Also wie so oft beginnt so ein Hass mit einem bewussten oder schlampigen Verdrehen dessen, was man eigentlich sagen will.
Und das Ganze hat sich dann hochgeschaukelt.
Ja, Genau, und da sitze ich nun am Abend so und schaue mir so nach 2 Stunden meine Timeline an und finde also die wüstesten Beschimpfungen vor. Aber auch ein Posting, das mich sehr irritiert hat, wo jemand geschrieben hat, kann den wer anzünden bitte? Oder kann den wer verbrennen? Ja. Das hat mich irgendwie irritiert. Ja? Das war nicht so, dass ich jetzt geschlottert hätte, aber ich habe mir gedacht, das ist merkwürdig. Das ist nicht einfach nur eine Beschimpfung, das ist eine Fantasie, die mir irgendwie unheimlich nahe rückt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir einmal gesagt, wer ist das eigentlich, der mir sowas schickt? Ja?
Und was ist das für ein Typ? Das haben Sie rausgefunden?
Ja, ich bin dann auf seine Facebook-Seite gegangen und habe mir über so ein paar Tools, die ich verwende, angeschaut, mit wem kommuniziert der, wo lebt der, was hat der. Und er hatte ja auf seinem Facebook-Profil sein ganzes Leben öffentlich. Und dann sehe ich, das ist nicht irgendein frustrierter Modernisierungsverlierer, ein Wutbürger, der also von der Politik verlassen wurde, sondern das sah man sehr schnell, das ist ein Mensch aus der ländlichen Oberschicht. Das ist ein junger Unternehmer, der fährt ein schickes Sportauto mit Ledersitzen, er hat einen Swimmingpool, er hat eine sehr hübsche Frau, die erfolgreich ist, er hat ein kleines Kind, er hat sich gerade seine Villa modernisiert. Also ein Mensch, dem es eigentlich an nichts fehlt, der jung ist, dynamisch, ja, so man würde eben so als klassischen Fan unseres Volksmusikidols Andreas Gabalier sehen, ja, so ein Mittelschicht, ja, also nichts, wofür ich mich fürchten würde, wenn ich auf der Straße gehe. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was treibt den an? Ja? Und ich habe dann das gemacht, was ich immer mache, wenn ich Hasspostings bekomme. Ich habe das Hasposting, einen Screenshot gemacht und auf meine Facebook-Seite gestellt. Und ich habe in dem Fall, weil diese Feuerfantasie mich irritiert hat, ich habe das auch so automatisch an die Behörde geschickt, damit sich die den mal anschauen. Und bin dann zu Bett gegangen und in der Früh hat er mir eine Mail geschrieben und hat sich entschuldigt und hat gesagt, also es tut ihm wahnsinnig leid, dass ihm da die Nerven durchgegangen sind. Und ich habe ihm zurückgeschrieben und habe gesagt, jetzt würde mich aber interessieren, warum sind Ihnen die Nerven durchgegangen? Was hat Sie dazu bewogen, so eine krankhafte Fantasie mir zu schicken? Und das auch noch öffentlich. Ja? Das ist ja alles öffentlich passiert, unter Ihrem Klarnamen. Ja? Und ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie haben jetzt so das Maul aufgerissen. Ich setze mich jetzt in den Zug und fahre in die oberösterreichische Provinz und besuche sie.
Das ist sehr spannend, dass man so seinen Hater, den man nur so schriftlich kennt, dann tatsächlich mal treffen kann. Das haben Sie dann tatsächlich gemacht.
Dann habe ich mich in den Zug gesetzt und gesagt, Sie holen mich vom Bahnhof ab und wir treffen einander. Ja, wir machen uns aus, Sie bleiben anonym, ich werde Sie nicht namentlich vorführen, aber wir treffen einander und ich möchte jetzt mal hören, wer Sie sind und was Sie bewegt. Und dann habe ich mich in den Zug gesetzt und bin zu ihm gefahren und treffe ihn am Bahnhof und habe mir schon diesen Gag überlegt, dass ich ihm die Hand reiche und sage, hallo mein Mörder.
Ja.
Und er hat mich ja verunsichert angesehen, es war eine sehr groteske Situation, weil auf einmal schaut er mir in die Augen und ich schaue ihm in die Augen und ich setze mich da in diesen schwarzen Sportwagen, den ich schon aus Facebook kannte und habe ihm einiges über sein Leben erzählt, das hat ihn sehr verwundert, es war so eine erste Überraschung, dass er überrascht war darüber, wie viel eigentlich von seinem Leben öffentlich gepostet wird und dass das alles öffentlich einsehbar ist, was er selber öffentlich macht. Und dann sind wir losgefahren und sind in ein Gasthaus gefahren, in so ein richtiges Landgasthaus. Und schon auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt, dass das, was er mir erzählt und das, was er auf Facebook postet oder was ihm auf Facebook gefällt, diametral auseinanderfallen.
Also er war als lebendiger Mensch ein ganz anderer Mensch als der, den Sie online erlebt hatten.
Zumindest der Mensch, der sich mir präsentiert hat.
Ja.
Vielleicht muss ich erzählen, das Interessante war sozusagen die Welten, die ich da rekonstruieren konnte. Gehen wir in seine Online-Welt. Seine Online-Welt war voller rassistischer Pamphlete, die er geteilt und geliked hat. Also das Kamel-Küsül, das sich darüber freut, dass jetzt endlich die Araber alle nach Deutschland gegangen sind, weil dann wird es nicht mehr sexuell belästigt. Oder hässliche Cartoons, richtige so Hass-Postings. Ein Video über 2 dunkelhäutige Männer, die einen Hund prügeln, wo er drüber geschrieben hat, diese scheiß Bimbos, die sollen in den Urwald gehen. Und lauter Horrormeldungen aus den verschiedensten Winkeln der Welt, Welt haben sich hier in seiner Timeline zu einem Narrativ verdichtet, zu einer Erzählung. Die Soziologen nennen das die diskursive Verknüpfung. Und diese Erzählung, die er sich da in seiner Echokammer, so nennen das die Kommunikationswissenschaftler, also in seiner digitalen Echokammer zusammengestellt hat, war eine Horrorwelt des Kontrollverlustes. Da kommen die Flüchtlinge über die Grenze, die Politiker beklatschen sie auch noch, sie vergreifen sich an unseren Frauen, sie nehmen sich unser Geld, sie prügeln unsere Haustiere, sie sind also Wilde, vor denen wir keine Kontrolle haben. Und das hat sich sozusagen in seiner Facebook-Welt verdichtet in eine Wahrheit. Er hat keine anderen Nachrichten mehr bekommen. Und ich habe ihn dann damit konfrontiert. Ich habe mich auf dem Wirtstisch, habe ihm das ausgedruckt und auf den Tisch gelegt. Und man hat gemerkt, wie ihm das wie Schuppen von den Augen fällt, dass er gesagt hat, eigentlich ist das arg. Ja? Mhm. Eigentlich ist das schlimm, was man das sieht.
Ja? Sie beschreiben das ja auch in Ihrem Artikel, den Sie auch über dieses Erlebnis geschrieben haben, dass man dann denken könnte, der hat ja noch nie was mit Menschen von woanders, aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen zu tun gehabt.
Also die Region, also das Interessante ist, in der Gegend, in der er lebt, gibt es fast keine Flüchtlinge, ganz wenige. Mhm. Aber er hat eine Firma, so einen mittelständischen Betrieb in der Autozulieferindustrie, der einerseits von der Globalisierung lebt, andererseits sehr viele Türken beschäftigt. Und er selber hat mir erzählt, dass also wenn Ramadan ist, dann dürfen die Arbeiter früher beginnen, damit es nicht so heiß wird untertags, und weil die dürfen den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken, und dann nimmt er Rücksicht drauf. Also ein Multikulti-Betrieb, so wie er entschieden. Ja. Aber wo er immer das Wort Kontrolle, das war ihm ganz wichtig, dass er die Kontrolle hat. Und in Wien und in Deutschland, da haben ja die Politiker die Kontrolle verloren. Und ich habe ihn dann gefragt, was würden denn Ihre türkischen Mitarbeiter über Sie denken, wenn die da Ihre Timeline lesen, ja? Ihre rassistischen und islamfeindlichen Postings. Ja? Und da hat er mich irgendwie so angeschaut und gesagt, die lesen das eh nicht und die würden das vielleicht eh lustig finden. Das Interessante war, dass ich ihn gefragt habe, warum posten Sie das? Warum tun Sie das? Und hat er mir erzählt, dass er eigentlich ein politisch sehr uninteressierter Mensch war, dass er nie Zeitung gelesen hat, dass ihn Politik auch im Elternhaus nie wirklich interessiert hat. Er ist ein Computertechniker, ein EDV-Ingenieur, der also Netzwerktechnik studiert hat. Und die Flüchtlingskrise hat ihn allerdings politisiert. Da hat er irgendwie in den Fernseher geschaut und sieht, dass da hunderttausende Menschen auf einmal nach Europa kommen und niemand kontrolliert es. Und er hat begonnen, sich zu informieren. Und er hat sich nicht so informiert, wie sich die Generation da heute, vielleicht noch 40, 50-Jährigen informieren, indem er Zeitung liest, sondern er hat begonnen, auf YouTube einzelne Channels zu abonnieren. Er hat unseren Rechtspopulisten-Anführer Heinz-Christian Strache abonniert, er hat rechte Medien abonniert, und das hat dazu geführt, dass ihm Facebook immer wieder nur Meldungen aus dieser Echokammer zugespielt hat. Das heißt, er hat überhaupt keine andere Nachrichten mehr bekommen, als die er abonniert hat und die Freunde von denen, die er abonniert hat, geteilt haben. Das ist, Facebook lebt davon, dass Facebook uns einfach immer nur Nachrichten vorschlägt von unseren Freunden oder von denen, mit denen wir am meisten in Kontakt sind. Das, was wir am meisten anklicken, das sind wir. Und Facebook will uns einfach immer nur das bieten, was wir sind. Und Facebook hat irgendwann mal gesagt, dieser Boris, so heißt er, dieser Boris ist einfach ein Rechtspopulist, ein Rassist, der ist islamfeindlich, daher kriegt er nur solche Nachrichten. Und so ist er in diese Echokammer gekommen, oder wie das so schön heißt, in die Filterbubble, in die Filterblase. Ja. Und in dieser Filterblase passiert was psychologisch sehr interessant ist, man wähnt sich in der Filterblase sicher und verliert seinen eigenen Affektfilter. Das heißt, das, was wir vielleicht in unseren hintersten Gedanken, in ihren bösen Vorstellungen uns denken über die Welt, das lassen wir ungefiltert raus. Es ist so ähnlich wie, wenn wir im Auto sitzen und über die Verkehrsteilnehmer
sprechen. Ja, das kennt jeder wahrscheinlich.
Ja, das kennt jeder. Also stellen wir uns vor, wir gehen in die Oper und jemand möchte vor uns den Saal betreten, dann würden wir ihm die Tür aufhalten und würden sagen, bitte nach Ihnen, und würden höflich den anderen vorlassen. Wenn wir im Auto sitzen, dann sagen wir Wiener, du Trottel, jetzt drängt er sich schon wieder vor, sicher nicht, ja, und drängeln und sind unhöflich. Und genau das passiert in dieser Filterbubble. Wir lassen alle zivilisatorischen Filter fallen und benehmen uns wie die ärgsten Rüppel. Mhm. Und glauben, dass wir in dieser Filterbubble geschützt sind. Und das ist er nicht gewesen. Und das hat er gemerkt.
Das hat er gemerkt, das hat ihn dann verunsichert. Das eine ist ja, dass man dann sozusagen in den sozialen Netzwerken seinen Filter verliert oder der Filter nicht mehr da ist und man beschimpft dann Menschen aufs Obszönste. Das ist ja das, was Rechtspopulisten häufig auch sagen, das wird man doch wohl noch mal sagen dürfen. Oder genau. Das ist eben politisch unkorrekt, aber das finden wir richtig, dass man nicht immer politisch korrekt sein muss. Sie haben sich jetzt mit diesem Mann getroffen, der Mann hat wahrscheinlich sich auch ein bisschen über sich selbst erschrocken, aber glauben Sie, dass dieser Mann trotzdem jetzt rechtspopulistisch wählen wird? Das ist ja sozusagen auch das Wichtige. Wer wählt diese Parteien und warum sind die so stark?
Ich bin mit dem Mann immer noch in Kontakt, lose. Er hatte diese Geschichte auch autorisiert. Und wir hatten bei uns im Falter dann noch eine zweite Serie gemacht, nämlich über die rhetorischen Tricks, über die manipulative Kraft rechtspopulistischer Reden, wie sie in Fernsehstudios agieren, wie sie Vorwürfe erheben, in die Opferrolle schlüpfen. Also abseits der Filterbubble haben wir auch noch gezeigt, wie rechte Politiker in diesen Bubbles agieren. Ja, also das, was sie auch sagen, die man wird ja wohl noch was sagen dürfen, wir sind ja völlig unterdrückt und überlaufen und wir sind die eigentlichen Opfer. Und das haben wir ihm, das habe ich ihm auch geschickt, das hat er sich angesehen und er sagt mittlerweile, dass er nicht mehr sicher ist, ob er zur Wahl geht. Mhm. Ja, er würde jetzt nicht den linken Kandidaten wählen, so weit ist er nicht, mhm. Aber er sagt, ich bin schon jetzt sozusagen anders informiert worden, dass ich auf einmal meine politische Entscheidung anzweifle. Und das ist ein ganz wichtiger Moment. Es passiert etwas, was früher, glaube ich, in Medien viel häufiger passiert ist, nämlich ich lese auch andere Meinungen, ich sehe andere Denk- und Sichtweisen und ich komme auf einmal aus dieser Filterbubble wieder heraus.
Aber Ihr Boris ist ja jetzt ein Einzelfall. Es wird ja nicht jeder so intensiv mit jemandem wie Ihnen in Kontakt kommen und dann verunsichert werden. Was ist das denn, wenn es eben nicht das ist, dass das alles wirtschaftlich gebeutelte Menschen sind, die sich von der Globalisierung abgehängt fühlen und so weiter? Was ist es denn dann, was glauben Sie, was diese Menschen so in großen Mengen zu Rechtspopulisten macht, was sie dazu bewegt, solche Parteien zu wählen?
Ich habe mit einem Psychiater darüber gesprochen, der auch sich sehr intensiv auseinandergesetzt hat mit der Sympathie der linken Szene in RAF-Zeiten, mit RAF-Terroristen. Man nennt es eine überwärtige Idee. Wenn ich mich als Mensch vor etwas fürchte, was ich noch nie erlebt habe, also wenn ich als Mittelstandswahrer, als Besitzstandswahrer, als wohlhabender Mensch Angst habe, dass ich meinen Wohlstand verliere, dass ich vielleicht ganz nach unten falle in der Gesellschaft, dann habe ich Angst vor einer Situation, die ich noch nie erlebt habe. Und ich glaube, dass wir aufhören müssen, nur darüber nachzudenken, dass die ganz Armen rechts wählen oder die also Modernisierungsverlierer sind, sondern rechts wählen auch, ich glaube, in Deutschland, wenn ich mir die Pegida-Zuläufe anschaue, wählen vor allem Menschen, die besitzend sind, weil sie Angst haben. Wenn man mit Psychiatern darüber spricht, die sich mit Extremisten auseinandersetzen oder mit der Frage, wie radikalisieren sich Menschen, dann kommt sehr oft die Rede von der sogenannten überwärtigen Idee oder dem, man sagt das so schön, das wahnanaloge Verhalten. Das heißt, Menschen, die immer nur einseitig informiert werden, manche dieser Menschen, können sich zunehmend radikalisieren. Sie sind noch nicht in dem Status, dass sie wirklich nicht mehr abbringbar sind vom Weg, wie es vielleicht Terroristen sind oder wirkliche Fundamentalisten, sondern sie erleiden etwas, was ein deutscher Psychiater nannte die Monoperzeptose, also die einseitige Aufnahme der Wahrheit. Und das führt dazu, dass ich Dinge, die ich in der Welt sehe, zum Beispiel einen Kebabstand, nur noch mit meinem Wahn assoziiere, nämlich mit meiner überwärtigen Idee, der Kebabstand, das ist die Überfremdung. Da sieht man es wieder. Oder ich sehe ein Flüchtlingskind auf der Straße und ich kann nicht mehr darüber freuen, dass es dem Flüchtlingskind gut geht, sondern ich habe nur mehr Sorge, dass unser Bildungswesen dann niedergeht. Also alles, was ich sozusagen zu diesem Thema Asyl, Flucht wahrnehme, bewerte ich überwärtig nur noch im Sinne meiner Urangst, nämlich dass ich selber absteigen werde und verarmen werde und eine Situation erleben werde, die ich nicht kenne und vor der ich mich daher fürchte. Und der Mensch reagiert auf solche machtlosen Erfahrungen dreierlei. Entweder zieht er sich komplett zurück, er resigniert, so wie jemand, der, ich weiß nicht, kurz davor ist, geköpft zu werden, oder er geht in eine aggressive Haltung oder er flieht. Er flieht davon, er leugnet die Realität. Realität. Und das, was wir hier im Netz erleben, das ist die Variante 2, nämlich die Aggression und das Zurückhauen. Und ich glaube, dass Medienpolitik und politische Bildung auch in Schulen sozusagen wieder dahin gehen muss, den Leuten diesen Mechanismus bewusst zu machen. Dass man in einer Echokammer leben kann und dass man in dieser Echokammer einseitig politisch geprägt wird und dass vor allem Rechtspopulisten diese Klaviatur der sozialen Medien viel, viel perfekter beherrschen als viele andere politische Bewegungen und genau diesen Echokammer-Effekt erzeugen wollen, indem sie immer radikaler und radikaler die Leute aufwiegeln und falsche Meldungen oder Hassmeldungen schicken, die sozusagen dazu führen, dass sich diese Blase immer mehr aufbläht.
Also sie wiegeln Menschen auf, denen es gar nicht unbedingt ökonomisch schlecht geht, sondern die Ängste haben, die vor allen Dingen eine Angst davor haben, dass es ihnen irgendwann nicht mehr ökonomisch gut geht. Und deshalb wählen sie die Rechtspopulisten. Und ihre Antwort, das höre ich jetzt darauf, ist so eine, die viele Politiker auch immer gerne sagen, aber die wahrscheinlich sich möglicherweise die einzig logische ist, Bildung, Bildung, Bildung. Die Menschen müssen lernen.
Ja, Bildung, aber Medienbildung. Oder auch mal sich dieses Phänomen bewusst zu machen. Ich meine, Facebook gibt es erst seit ein paar Jahren, seit 10 Jahren, 12 Jahren. Ja? YouTube gibt es erst seit 10 Jahren. Die sozialen Medien sind ein ganz neues Instrumentarium. Wir kommen langsam drauf, dass wir da in einer Maschine mit ganz viel PS sitzen, die uns irgendwo hin führt. Aber wir haben die Bremsen noch nicht entdeckt. Wir haben noch nicht entdeckt, wie wir dieses Ding lenken und was dieses Ding mit uns macht und wie es uns verändert. Und wenn wir uns die Wahlerfolge anschauen von Populisten, von Hetzern, dann sind das beileibe nicht die Ärmsten, die dafür wählen, sondern es ist gerade die wohlhabende Mittelschicht. Es ist der White Man Middle Class, auch die Gebildeten. Ja? Bei Trump waren es auch die weißen Frauen, die ihn mehrheitlich gewählt haben. Ja? Also man muss endlich von diesem Bild wegkommen, dass Rechtsparteien vom Pöbel gewählt werden. Das ist eine Überheblichkeit von Journalisten, vor allem auch von Journalisten aus meinem Milieu, dem linksliberalen Milieu, die glauben, wer rechts wählt, ist so wie der, den er wählt. Ja? Leute, die Hetzer wählen, müssen nicht unbedingt Hetzer sein, sondern sie erliegen Hetzern und das ist in Zeiten der sozialen Medien auf eine Art und Weise möglich und schneller möglich, die es früher natürlich auch gegeben hat. Früher hat es auch den Volksempfänger gegeben und Herrn Goebbels, der sozusagen die Propaganda beherrscht hat, aber heute funktioniert Propaganda ganz anders, nämlich über Filterblasen und Echokammern und die müssen wir zumindest mal benennen. Das ist diese Räume gibt und dass diese Räume ganz normale, unscheinbare Figuren wie meinen von mir besuchten Boris dazu bringen, mir den Feuertod zu wünschen, was er sonst nie machen würde.
Also Sie sagen, das sind keine Hetzer, die Rechtspopulisten wählen, aber sie klingen häufig wie Hetzer, wenn sie eben bei Facebook mal was schreiben und erschrecken dann nachher, je nachdem, über sich selbst.
Ich glaube, dass jeder Mensch nicht davor gefeit ist, zum Hetzer zu werden. Das liegt in uns. Alle psychologischen Experimente, vom Milgram-Experiment bis zum diversen Prison-Experimenten oder der Film Die Welle zeigt uns, dass wir alle in unserer menschlichen Natur ein Gen haben, das uns dazu bringt, Hetzer zu werden.
Wer das testen will, braucht sich nur mal auf die Autobahn begeben und dann hinter einem herfahren.
Genau, und sich selbst filmen, wenn er auf der Autobahn fährt. Dann weiß er, was in ihm steckt. In uns steckt ein bisschen ein Tier und dieses Tier kann man, oder ein wildes, ein ungezähmtes, ein tollwütiges Tier, das Tier selbst hetzt ja nur, wenn es Hunger hat, aber in uns können die dunkelsten Triebe ausgelöst werden und da sind wir alle nicht davor gefeit. Die einfachen Leute nicht, die reichen Leute nicht, die Linken nicht, die Rechten nicht, die Religiösen nicht, sondern wir müssen uns immer wieder vergewissern, dass diese Kruste der Zivilisation, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg auch staatlicherseits institutionalisiert haben, in Grundrechten, in Menschenrechten, in Checks and Balances, dass diese Kruste sehr, sehr schnell aufbrechen kann und uns in ein Verhalten bringt, das in den Abgrund führen kann.
Herzlichen Dank an Florian Klenk, den Chefredakteur der österreichischen Zeitschrift Falter.
Dankeschön.
Und das war HR Info Politik. Wer wählt Donald Trump, die AfD oder Marine Le Pen? Die Sendung können Sie auch nachhören auf unserer Webseite hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Keppeler.